James Vincent McMorrow mit Rise in Water. 17 Uhr und 10 Minuten, ihr hört die Morning Show am Nachmittag auf Lux FM. Und in wenigen Augenblicken die Stimme meines folgenden Gastes Oliver Lühnstedt.
Lux FM Neustart. Spezial. Eine Woche akustische Gründerhilfe auf Lux FM. Präsentiert von der Investitionsbank Berlin.
Ja, wir sprechen in dieser Woche vermehrt mit und über Startups, die ja per Definition auf neue, innovative Geschäftsideen setzen und die vielleicht auch deshalb immer mit ein bisschen Risiko verbunden sind. Dass auch mal was schiefgehen kann, das hat Oliver Lühnstedt am eigenen Leib erfahren. Er ist Mitbegründer von Carzap.net. Das ist ein Startup, das es zwar noch gibt, das aber durchaus schon mal knietief im Dispo steckte, in der Insolvenz. Wir hier wollen euch ein bisschen über diese App erzählen, beziehungsweise über die Idee hinter Carzap.net. Und wir werden auch ein bisschen sprechen über das Scheitern als Chance unter Umständen. Erstmal schönen guten Tag, Oliver, schön, dass du da bist. Hallo.
Ja, hi.
Kannst du vielleicht vorweg noch mal ein bisschen erläutern, um was es geht bei Carzap.net? Was ist die Idee, die ihr da entwickelt habt, und wer, für wen ist die nützlich, besonders nützlich?
Ja, also ursprünglich war unsere Idee, dass wir in 2012 Leuten helfen wollten, Autos zu zappen, wie der Name ja sagt. Das heißt, wir haben gedacht, dass es doch cool wäre, wenn ich dein Auto oder das Auto von irgendwem anders hier in Berlin und auch in anderen Städten privat mir ausleihen könnte. Mhm. So, und dass derjenige, dem das Auto gehört, ein bisschen Geld damit verdient. Und um das Ganze zu vereinfachen, war die Überlegung, einen digitalen Schlüssel ins Auto zu bringen. Das heißt, dass wir uns nicht treffen müssen zur Übergabe, sondern wenn ich dein Auto vielleicht häufiger buche, ich dann irgendwann per Smartphone einfach ins Auto reinkomme. Und so ist dann die Idee zum Produkt geworden, eine Telematik, wie man das genau nennt. Das heißt, ja, eine kleine Box, die in dein Auto eingebaut wird, und dann kannst du Geld damit verdienen. So war die ursprüngliche Idee.
Ja, und jetzt habt ihr das Ganze auch ein bisschen ausgeweitet, glaube ich, auf zum Beispiel einen gemeinschaftlichen Büroraum, den man dann auch mit der App öffnen kann.
Richtig, also es ging dann immer weiter. Es fing erst an mit Firmenfuhrparks, die sagten, Menschen möchten unsere Firmenfahrzeuge sinnvoller nutzen. Mhm. Es ging dann über Konzerne, die gesagt haben, wir haben ein Problem, wir werden nachts in Fahrzeuge, wird bei uns reingeliefert, Ersatzteile zum Beispiel für Kofferraumbelieferungen, können wir das nicht auch damit machen, statt immer einen extra Schlüssel fürs Fahrzeug zu bestellen und zu verteilen.
Ja.
Bis hin, ja, auch zu Büroräumen, wo das auch genutzt wird, Schranken, Kofferräume, wie gesagt, Garagen, alles Mögliche lässt sich damit öffnen.
Eine super Idee, um den Schlüssel quasi digital zu ersetzen. Ich finde es auch sofort nachvollziehbar. Ja, die guten Startup-Ideen sind ja oft so, dass die quasi gepitcht werden und man sagt sofort, stimmt, da ist eine Marktlücke vorhanden, das ist eine super Idee, das muss funktionieren. Bei euch hat es aber auf Anhieb nicht funktioniert. Warum, woran lag es, dass das Ganze erstmal fast in der Insolvenz landete?
Es landete ja auch in der Insolvenz, muss man dazu sagen. Also Carzap an sich als Firma, als Carzap GmbH gibt es nicht mehr, sondern das ist jetzt inzwischen die SMAX GmbH. Wir haben das dann auch umbenannt, SMAX, weil einfach so als Kunstwort für Smart Access.
Ah, okay.
Weil wir ein bisschen weg sind aus diesem reinen Autobereich,
ja.
Wie ich ja gerade schon erzählt habe. Aber es ist, ich sag mal so, es ging von vornherein relativ holprig teilweise los. Wir hatten erstmal natürlich die Kunden, die gesagt haben, hey, ich mach doch nicht mein Auto, ich baue doch da nichts ein, wo ich dann über die Cloud auf einmal übers Internet ein
Weil
Auto
natürlich öffnen kann. Ist haben, dass das gehackt wird direkt.
Genau, ne? So. Mhm. Dann haben wir alles so ausgelegt, dass es sicher ist, die Zulassung bekommen nach einigen Querelen dann vom Kraftfahrtbundesamt. Das hat dann auch ein halbes Jahr gedauert, statt, wie uns gesagt wurde, so 2 bis 4 Wochen.
naja, also, ist ja nah dran.
Ja, ja, und dann hat man natürlich schon die Mitarbeiter, um dann loszulegen. Und das verursacht natürlich Kosten. Und als wir das dann aber geschafft haben, über die Crowd das Konzept dann auch in die Breite zu tragen und mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, war das Problem gelöst. Schon kam im Endeffekt das nächste, das private Carsharing, so nannte sich das dann, das Konzept, das wir hatten, bis vor dem Bundesgerichtshof gezogen wurde von dem Bundesverband der Autovermieter.
Oh.
Das macht es natürlich nicht einfacher für Investoren, die sich sowieso schon entscheiden müssen, Geld in ein Startup zu geben.
Der Bundesverband der Autovermieter. Interessant.
Ja.
Die haben gesagt, was die jungen Leute da machen, das passt ja gar nicht in unser Konzept, da verlieren wir ja Kunden, da müssen wir erstmal gegen vorgehen, oder wie?
Ja, sie wollten eben halt insofern dagegen vorgehen, weil gesagt wurde, Menschen, Leute ihr Auto vermieten, muss es nicht genauso behandelt werden wie ein Mietwagen, der eben halt sehr viel strenge Regularien hat, und das steht bis heute zur Entscheidung.
Versicherungstechnisch?
Ja, versicherungstechnisch, aber man muss zum Beispiel, ein Mietwagen muss auch einmal im Jahr zum TÜV und nicht nur alle 2 Jahre.
Okay.
Er braucht eine spezielle, wie du richtig sagst, Versicherung, und das macht es eben halt, ich sag mal, unattraktiv, wenn man zu 100% die gleichen Anforderungen wie Mietwagen erfüllen muss, weil es einfach sehr, sehr teuer wird.
Ja.
So, und dann haben wir den sogenannten Pivot, den viele Startups machen müssen, also den Strategiewechsel gemacht deswegen. Und auch aufgrund dieser Nachfragen aus dem Unternehmensbereich und sind dann ein sogenannter B2B-Provider geworden. Das heißt, wir haben uns voll auf das Firmenkundengeschäft konzentriert, wo das eben halt kein Thema ist. Und dort dann mit dem Vertrieb begonnen.
Das heißt, innerhalb des Firmenfuhrparks gelten diese Regeln eben nicht. Und ihr habt eben das Produkt auch ausgeweitet auf Firmen, Bürotüren und so weiter und so fort.
Genau. Autovermietungen sind dann auch Kunde geworden tatsächlich bei uns. Und genau, dann haben wir uns, ich glaube, das war mit einer der größten Fehler, immer sehr stark auf einen Kunden fokussiert, der sehr groß und namhaft war und uns auch eine ganze Menge Umsatz gebracht hat. Was aber natürlich so ein Alles-oder-Nichts-Risiko mit sich
bringt. Wenn der wegbricht.
Ja, genau. Beziehungsweise bei Konzernen natürlich dann auch häufig, dass es dann doch mal deutlich länger dauert, als man es eh schon erwartet. Man denkt ja immer, das dauert lange, aber dass es dann in die Jahre geht, statt in die Monate. Dann, also hat uns das ein bisschen zum Schluss dann fast, oder hat uns das Genick gebrochen, auch wenn wir leider genau in dem Monat, wo wir dann die Insolvenz beantragen mussten, tatsächlich den Break-Even erreicht haben.
Wie verrückt ist das denn? Ja. Was auch interessant ist, ist, dass es nicht ein Riesending ist, was quasi auf euch runtergebrochen ist und plötzlich musste die Insolvenz angemeldet werden, sondern es waren offensichtlich viele, viele kleine Mini-Details, die euch das Genick nicht gebrochen haben, aber die euch quasi in die Insolvenz getrieben haben erstmal.
Ja, genau. Also man muss, es waren viele Sachen, die bei uns da zusammenkamen. Sicherlich auch ein bisschen speziell dieser Automobilbereich, in dem wir unterwegs sind, weil das für viele Investoren nicht nur dieses rechtliche Risiko, was durch die Klage des Bundesverbands der Autovermieter dort kam, sondern auch natürlich, weil viele Investoren sich in diesem Automotive-Bereich überhaupt nicht auskennen und sagen, kommt da nicht morgen Daimler und bringt das und macht euch platt oder VW oder sonst jemand, bis man dann die irgendwann mal als Kunden gekriegt und die dann auch als das Kundenfeedback dem Investor dann geben können und sagen, nee, wir können das nicht selber bringen, deswegen wollen wir ja kooperieren. Das dauert eben halt und
aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, da aus dem Nähkästchen mal ein paar Storys zu hören. Jetzt haben wir quasi erfahren, wie ihr es in die Insolvenz reingeschafft habt. Wie habt ihr es denn wieder rausgeschafft?
Ja, es ist so, dass, und das kann ich auch nur jedem, der gründet, raten, wenn so eine Situation kommt, dass man merkt, es macht keinen Sinn mehr. Die kommt häufiger, dass man merkt, dass es brenzlig wird und dann findet man aber häufig noch eine Lösung. Wenn man dann keine mehr findet, dann sollte man sich mal einen Moment Zeit nehmen, überlegen, macht das Modell, was ich eigentlich mache, an sich Sinn? Gibt es eine Möglichkeit, das weiterzuführen? Und das war bei uns ganz klar der Fall. Wir haben uns dann mit Experten abgesprochen, mit Anwälten, die sich mit dem Thema auskennen und die sagt, Mensch, ihr habt ein fertiges Produkt, was jetzt nicht erst irgendwie eine 40% fertig entwickelte App ist, sondern ein fertiges Produkt, was zugelassen ist, was Kunden hat und Umsatz generiert, der jetzt sogar zum, wie gesagt, Cashflow Break-Even, also im Dezember geführt hatte. Wenn das so der Fall ist, dann würde ich immer dazu raten zu gucken, gibt es eine Möglichkeit, wenn man es nicht mehr schafft, die Schulden der Firma, wie jetzt bei uns aus der Entwicklungsphase, diese Schulden der Firma zu tilgen, dann muss man Insolvenz anmelden, klar. Aber gibt es da eine Möglichkeit, dass man selber ein Angebot abgibt für einen Neustart?
Ja.
So, und das war das, wo wir dann nochmal Geld zusammengekratzt haben von der Familie und von ein paar Freunden und das Geld genommen haben, dem Insolvenzverwalter dann ein Angebot gemacht haben. Na gut, und dann heißt es eben halt abwarten und Glück haben, ob noch jemand anders auch bietet, weil da geht es natürlich danach, wenn es mehrere Gebote gibt, was bei uns zum Glück nicht der Fall war, wer hat das höchste Gebot abgegeben.
Und so konntet ihr quasi die Kontrolle über eure Firma behalten und jetzt wieder in Richtung Break-Even arbeiten beziehungsweise die Schulden tilgen oder wie sieht das aus?
Ja, also es ist so, dass wir, also dass durch die Insolvenz natürlich erstmal die Gläubiger, wie die Gründer natürlich auch, wir haben als Gründer fast 300.000 Euro auch selber reingesteckt über die Jahre, das Geld erstmal ist weg von den Leuten, die ins Risiko gegangen sind. Das ist ganz klar der Fall. Wir haben es geschafft, mit den Lieferanten, die wir hatten, mit den kritischen, die dafür zuständig sind, dass der Service weiterläuft, ein gutes Verhältnis beizubehalten, das offen zu kommunizieren, was passiert und dann den Neustart zu machen und haben natürlich auch aus den Fehlern gelernt. Das heißt, haben das Team deutlich kleiner aufgebaut, haben fokussiert, haben auch diesem alten Großkunden gesagt, du kannst Kunde bleiben, aber nur unter der Bedingung, dass, und dann eben ein paar wirtschaftliche Dinge besprochen.
Namen neu formuliert quasi für die Firma?
Für unsere Firma, genau. Ja. Das musste dann auch recht schnell gehen, richtig, weil man dann ja ins Handelsregister rein muss. Also es ist eine Zeit, die nicht so ganz ohne ist, gerade um die Weihnachtszeit drumherum, wie das bei uns war.
Schön.
Und dann muss man natürlich lange mit den Kunden sprechen. Bei den kleineren geht es relativ schnell, aber bei Großkunden ist es natürlich so, dass die dann erstmal wieder einen neuen Einkauf anlegen müssen. Dann ist man natürlich erstmal mit der roten Laterne bei denen im System. Ja. Da muss es irgendwelche sogenannten, das finde ich mal das schönste Wort, Management-Eskalierungen geben, damit das Management also eskaliert, dass man wieder angelegt wird im Einkauf, obwohl eigentlich alle Ampeln auf Rot stehen und sagen, nein, die dürfen wir nicht aufnehmen, okay. Die waren insolvent. Also das ist dann, ist man natürlich gebranntes Kind.
Ja, und dann geht also doch noch einiges los, wenn man eine Insolvenz angemeldet hat, dann muss man auch ganz schön rotieren, um das ganze Baby wieder auf die Schiene zu kriegen. Wir quatschen gleich nochmal ein bisschen weiter auch darüber, ob diese Möglichkeit des Scheiterns, ob die vielleicht in Germany bei vielen Startup-Gründern und Gründerinnen zu viel Angst führt oder ob man da vielleicht ein bisschen dran schrauben sollte. Zwischendurch aber nochmal ein bisschen Musik und dann spreche ich weiter über Gründungen und die Angst vorm Scheitern. Mit Oliver Lühnstedt, der die Carzap.net Plattform mit erfunden hat. Vorher war die Kaiser Chiefs nochmal auf dem Plattenteller mit Everyday. I love you less and less. Chiefs mit Everyday I Love You Less and Less auf Flux FM. Kommendes Wochenende starten die Deutschen Gründer- und Unternehmertage, kurz DEGUT, im Arena Berlin. Einer der Speaker ist Oliver Lühnstedt. Er wird bei der Veranstaltung gescheitert von Misserfolgen lernen, über die Insolvenz von carsap.net sprechen. Er ist immer noch bei mir im Studio und wir wollen noch ein bisschen was rausfinden zum Thema Scheitern als Chance. Wer gründet, braucht Mut, heißt es ja immer wieder. Und unter Umständen gehört auch der Mut zum Scheitern dazu. Wenn man mit Startups aus den Staaten spricht, sagen die immer, ja, failing was one of the most valuable lessons that I've learned. Hier in Deutschland aber hat man ein bisschen Schiss davor, dass man mit seiner Idee scheitern könnte. Wenn da Misserfolge möglich sind, dann lässt man es lieber gleich ganz bleiben. Wie stehst du dazu? Brauchst auch hier in Deutschland eine Kultur des Scheiterns? Brauchst hier mehr Mut, auch mal auf die Nase zu fallen mit einem Projekt, wie dem eurigen zum Beispiel auch?
Ich denke schon. Also es gibt natürlich, oder ich habe es jetzt auch mitbekommen, durch unsere Insolvenz, schon viele Leute, die genau diesen Spruch dann auch immer bringen. Ne? Sagen, ja, ach Mensch, in Amerika wäre es ja jetzt gemachter Mann, so nach dem, ja, Motto, und hier ist es ja so schwer. Es ist tatsächlich so, dass von den Leuten, die mit Startups am wenigsten zu tun haben und auch am Anfang, Beispiel die Familie, immer gesagt haben, Mensch, was machst du denn da und willst nicht lieber einen vernünftigen Job machen, dass die dann natürlich auch die Ersten sind, die dann erstmal so ein bisschen skeptisch gucken und sagen, Mensch, und ist das denn jetzt schlimm und was passiert denn jetzt, ja, und lernen jetzt quasi auch draus. Also es müsste, ich sag mal, mehr über das Scheitern gesprochen werden, hoffentlich nicht noch mehr gescheitert werden, ja, aber mehr drüber gesprochen werden, denke ich, um so ein bisschen die Angst davor zu nehmen.
Und so ein Insolvenzverfahren überlebt man ja im Prinzip auch ganz gut. Es, ja, geht nicht direkt an die körperliche Substanz.
Naja, sagen wir es mal so, es geht schon an die nervliche Substanz, ja, auf jeden Fall, weil man natürlich als Gründer und damit ja auch meist Geschäftsführer dann auch die Verantwortung hat, zum einen gegenüber sich selbst, weil man ja dann auch in der Haftung steht, wenn man nicht rechtzeitig Insolvenz anmeldet. Das ist der eine Punkt, da muss man also immer drauf achten. Das tun, glaube ich, viele nicht. Also ich habe jetzt ein bisschen auch den anderen Blick da mittlerweile drauf. Wir sitzen ja im Schick-Gründerzentrum jetzt in Charlottenburg und da sieht man viele Startups, die so ein bisschen da auch in diese Richtung, glaube ich, laufen. Viele natürlich, denen es super geht auch, ja, aber einige, wo ich denke, na, die sind ein bisschen sehr unbedarft dabei, sagen wir es mal so. Und man hat natürlich die Verantwortung für die Mitarbeiter und das ist natürlich alles andere als cool, wenn, ja, du Leute erstmal, auch wenn sie meist bei Startups qualifiziert sind und schnell einen Job wieder neu finden, aus ihrer Festanstellung erstmal entlassen musst oder sie dann vom Insolvenzverwalter entlassen werden. Das ist schon nicht so cool.
Also nichts Erstrebenswertes, das Scheitern mit einer Startup-Idee, aber durchaus was man überleben kann.
Ja, es ist etwas, was man überleben kann. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, einiges, was ich dann auch am Samstag auf der DEGUT bei der Veranstaltung gescheitert dann erzählen werde, noch im Detail an Tipps, die ich, glaube ich, jetzt so mitgeben kann. Einer vorab an alle, die überlegen, sich zu gründen. Es gibt viele coole und gute Gründerprogramme, Zuschüsse, auch Kredite und Innovationsprogramme von der Investitionsbank Berlin oder in Brandenburg dann von der Investitionsbank Brandenburg, also ILB. Man muss genauer hinschauen, es gibt einige, wofür man dann auch privat in der Haftung steht. Ja. Und das kann einem dann im Nachhinein noch richtig schön auf die Füße fallen. Ja. Das ist so ein bisschen das, wo ich sage, da gibt es noch Optimierungsbedarf. Die Programme an sich sind gut, um, ja, Innovationen zu fördern. Und es gibt, wie gesagt, auch einige, die Zuschüsse sind, die, ja, man dann nicht zurückzahlen muss, wenn es schief geht.
Ja.
Aber es gibt immer auch Programme, wo man ganz schnell in die Versuchung gebracht wird, auch sechsstellige oder sogar teilweise siebenstellige Beträge, also, ja, in die Millionen zu beantragen, wo man dann aber zwischen 80% und 100% selber in die Bürgschaft für gehen, ja, muss. Und das ist nicht so ganz.
Da muss man sich schon sehr sicher sein.
Ja, da sollte man sich.
Und so sicher ist es ja egal.
So sicher, also nicht egal.
Die beste Idee der Welt, ja, kann scheitern im Prinzip. Ja,
das muss man auch ganz klar sehen, oder? Also wer von Anfang an sagt, die Idee ist so super, die kann nicht scheitern, der sollte sich das nochmal, ja, genau überlegen, weil jede Idee kann scheitern. Ja. Es gibt viele Faktoren von außen, die mit reinspielen, mhm, und man muss sich von vornherein damit abfinden, dass, ja, es passieren kann.
Sogar Banken, die als too big to fail bezeichnet wurden. Du weißt, was ich sagen möchte.
Ja.
Jetzt wirst du, wie gesagt, am Samstag um 16 Uhr auch bei der DEGUT auf der Bühne stehen und über das Scheitern von Carsap sprechen. Ein bisschen was hast du schon angedeutet. Es geht darum, da ein paar Tipps rauszuhauen. Das heißt, wer jetzt Gründer oder Gründerin ist, der sollte sich vielleicht deinen Vortrag mal reintun, weil du hast ja die guten und die schlechten Zeiten erlebt.
Ja, auf jeden Fall. Also da lohnt sich die DEGUT, ja, absolut. Also nicht nur wegen des Vortrags, sondern auch allgemein. Wir waren auch damals, mein Mitgründer Sahil und ich, noch vor der Gründung der Carsap dort und, ja, haben uns das angeschaut. Und das ist gut. Man kriegt einen Überblick über die Szene. Man lernt ein paar Leute kennen von den Berliner Banken zum Beispiel, die auch, ja, investieren. Man kann sich einen Überblick verschaffen, mit anderen Leuten in Austausch kommen und nach, ich sag mal, auch nach Feierabend noch die eine oder andere witzige Idee austauschen und sich auch mal eine Meinung zu der eigenen Idee abholen. Ja. Das ist auch immer wichtig zu gucken,
was ja, sagen
da Leute. Da ist man ja manchmal Idee. In so einer Bubble drin, war, wenn man ja. da über Jahre mit dem eigenen Startup sich beschäftigt
ja.
und nur mit dem einen Produkt, dann kann man ja da vielleicht so ein paar Kritikpunkte, die es vielleicht sogar gibt, die kann man ja selbst nicht mehr erkennen. Da muss dann vielleicht von außen nochmal jemand kommen,
oder? Genau.
Oder wenn man ganz am Anfang steht, auch überhaupt erstmal ja. zu schauen, was sagen andere Leute, die sich in dem Bereich Startups so ein bisschen auskennen, was die dazu ja. sagen. Weil die Leute, die das nicht kennen, wieder Beispiel Familie, Verwandte, ja. die sagen natürlich von vornherein, um Gottes Willen, das kannst du doch nicht machen, das ist doch viel zu riskant, ohne ja. drüber nachzudenken. Ja. Und da hat man auch mal die Leute, die aus der Szene kommen.
Sehr schön. Am Wochenende, am Freitag und am Samstag finden die deutschen Gründer- und Unternehmertage statt, abgekürzt DEGUT. Das Ganze wird über die Bühne gehen in der Arena. Zwischen 10 und 18 Uhr treffen hier rund 130 Aussteller und Ausstellerinnen auf Experten, Förderer, Mentoren und Berater und Beraterinnen. Gründer und Gründerinnen können sich hier informieren und können netzwerken. Auch um den Fall des Scheiterns vielleicht möglichst unwahrscheinlich zu machen. Dass eine Insolvenz aber auch nicht das Ende bedeuten muss, das weiß Oliver Lühnstedt aus eigener Erfahrung, Mitgründer von carsap.net. Über seine Erfahrungen des Scheiterns hat er eben mit mir ein bisschen gesprochen und er wird am Samstag nochmal sprechen auf der DEGUT und zwar um 16 Uhr. Wer noch mehr Infos braucht zur DEGUT und wer vor allen Dingen rausfinden möchte, wie er an die Tickets rankommt, die wir verlosen, der geht am besten auf fluxfm.de. Oliver, vielen Dank für deinen Besuch. Ja. Grüß mir die Mannschaft von carsap.net und weiterhin viel Erfolg. Möge euch eine Insolvenz in Zukunft erspart bleiben.
Danke.
Ciao.
Ciao.
Flux FM Neustart. Spezial. Eine Woche akustische Gründerhilfe auf Flux FM. Präsentiert von der Investitionsbank Berlin. Gotta kill a